Was hat es eigentlich bei den Christen mit der Musik auf sich? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg. Und gerade auch dort ist der Lobpreis zu Hause, ist die Musik zu Hause. Und so stellt sich einfach mal grundlegend die Frage, warum eigentlich? Warum singen Christen die ganze Zeit? Wer fing damit an? Und eine erste Antwort, so viel kann man jetzt schon sagen, ist, alles begann mit einer revolutionären Einsicht eines der Könige Israels, nämlich die Einsicht, Gott liebt Musik. In der Musik geht es um das, was uns zutiefst bewegt, und deshalb entscheidet sich am Ende alles anhand der einen Frage, zu welcher Lobpreisbewegung wirst du gehören? Hören Sie heute in einem ersten Teil Gedanken dazu von Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg.
Warum das ganze Gesinge, warum die ganze Musik, das fragen auch viele Leute, wenn sie ins Gebetshaus kommen, warum die ganze Zeit diese Musik, aber auch wenn so, sagen wir mal, speziell in etwas moderneren Ausprägungsformen von Christentum, so die ganze charismatische Bewegung und oder so, da fragen Leute, hey, warum steht da Musik immer so im Mittelpunkt? Und zwar, das ist ja interessant, das ist ja, das ist nicht so selbstverständlich, weil wenn du quer durch die Religionen schaust, spielt in den meisten Religionen Musik keine so große Rolle wie im Christentum. Du könntest dir ohne weiteres einen muslimischen Gottesdienst vorstellen ohne Musik. Das ist im Wesentlichen das Rezitieren von Koranversen und dann Verneigungen und so. Und wenn du den Buddhismus zum Beispiel anschaust, ich war mal in einem buddhistischen Gottesdienst in Sri Lanka, und der besteht entweder aus eben stiller Meditation oder auch dem Darbringen von Opfergaben. Jetzt zum Beispiel Blumen oder Weihrauch, so ähnlich wie im Hinduismus auch. Oder ich war mal bei einem Gottesdienst, einem ganz interessanten, in Kandy in Sri Lanka. Da haben Leute Essen dargebracht als Opfer, und zwar Curry. Und zwar 40 verschiedene Sorten Curry. Um ehrlich zu sein, ich fände es gar nicht so schlecht, wenn wir das auch so als auch so hätten, dass der Herr so sagen würde, der Gottesdienst, der mir wohlgefällt, ist, dass er mir 40 verschiedene Currysorten kocht. Ich mag indische Küche, aber es ist halt irgendwie nicht so. Stattdessen ist Christentum eigentlich komplett unvorstellbar ohne Singen. Von Anfang an, die frühesten Christen, das sind Hymnen überliefert, die ältesten, also Lieder, die ältesten Sachen, die uns überliefert sind. Und schon wie die Klöster in den ersten Jahrhunderten gebetet haben, die haben festgelegt, wann man was singt. Aber die Idee war immer, dass gesungen wird. Sowohl in den Kirchen, wo es feste Liturgie gibt, katholisch, orthodox, anglikanisch, da ist festgelegt, da gibt es zum Beispiel einen Zwischengesang. Also Gottesdienst gehört Gesang dazu, und dann erst recht natürlich in den ganzen modernen Gemeinden, in den ganzen Freikirchen, überall, die Christen singen die ganze Zeit. Wer hat denn eigentlich damit angefangen? Weil, also es war nicht Jesus, ja? Also Jesus hat nicht viel über das Singen gesagt, und es hat vorher angefangen, und es ist total interessant zu sehen, wie das war, denn so am Anfang der Heilsgeschichte, also mit Noah und Abraham und dann Mose, da kommt überhaupt, das ganze Musik und Singen spielt noch keine große Rolle. Und dann sagt Gott ja dem Mose, wie er sich das vorstellt, wie er verherrlicht werden soll. Und es ist die ganze Geschichte mit den Opfern. Wenn du das liest in der Bibel, teilweise befremdlich, dass halt da Tiere geschlachtet werden müssen. Aber auch hier ist nirgendwo von Musik und von Singen die Rede. Es ist im Wesentlichen ein Opfer, und dann geht es halt um gewisse Gebote, die der Mensch halten soll. Und dann kommt aber ein Mann auf den Plan, der das komplett umwirft. Und wie heißt dieser Mann? Das ist David. Und mit David passiert auf einmal eine Revolution, eine völlige Umkehrung des Gottesdienstes in Israel. Und zwar eine Umkehrung, die uns als Christen, uns als Menschen, die an den gleichen Gott Israels glauben, bis heute prägt. Und ich will ein bisschen sprechen über Davids Lobpreisrevolution. Ganz kurz, eine kurze Erklärung, eine kurze Definition, was meine ich, wenn ich von Lobpreis spreche. Das ist ja so ein bisschen charismatisch deutsch. Lobpreis, damit meine ich erst einmal, dass Gott gepriesen wird. Ist nicht selbstverständlich. Also das heißt, stille Meditation fällt nicht drunter oder Nachdenklichkeitstexte über die Vergänglichkeit der Schöpfung fallen auch nicht drunter oder Lieder, die wir einfach mal so singen zur Verzierung. Also Gott wird gepriesen, erstes Kennzeichen. Dann zweites Kennzeichen, Leute tun das zusammen, gemeinsam. Ja, Lobpreis. Und drittens, Leute tun das mit Musik und zwar auf eine ganzheitliche Weise. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht Konzert. Einer singt vor, die anderen hören zu, interessiert. Das ist ja auch schön, sehr wichtig, auch christliche Kunst und so. Aber unter Lobpreis meine ich jetzt, Stil ist egal. Ist nochmal egal, ob da E-Gitarre ist oder das Alphorn oder so. Aber Gott wird gepriesen, ja? Gott wird angebetet. Zweitens, Leute tun das gemeinsam. Und drittens, sie tun es auf ganzheitliche Weise mit Musik. Das nenne ich jetzt mal Lobpreis. Und ich werde heute und die nächsten Abende dann darüber sprechen, warum das so wichtig ist. So, der gute David hat überhaupt schon eine musikalische Geschichte. Der war nämlich Musiker und er war erstmal dafür bekannt. Das Erste, wofür David bekannt war, war, dass er ein guter Musiker ist. Also ihr kennt schon die Geschichte mit David und Goliath, das stimmt schon, dass er dann den Goliath besiegt hat. Aber das ist nur so eine kurze Etappe, kurze Epoche. Und was dann passiert in der Bibel, du kannst es lesen im ersten Buch Samuel. Da ist es, dass der Saul von einem bösen Geist geplagt wird. Das heißt, er ist rastlos und er hat Wahnvorstellungen und so weiter. Und dann sagen die Leute, hey, wir bräuchten jemanden, der gesalbt und gut Musik spielen kann. Und dann suchen sie den David. Und da lernen wir schon mal, es ist interessant, dass diese Musik, die der David macht, die verändert praktisch die geistliche Atmosphäre um den Saul. So, und was dann passiert ist, dass der David, der muss fliehen vor dem Saul und so weiter. Am Schluss wird er König. Und als er König wird, passiert was unglaublich Interessantes. Der wird König in Jerusalem. Und jetzt kurz Abriss über biblische Geschichte. Wenn dir das eher fremd ist, ist das vielleicht ein bisschen viel. Aber es gibt die Bundeslade. Und die Bundeslade ist in Israel der Ort, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Das ist der Ort. Und die wurde leider geraubt, ist verloren gegangen in einem Krieg. Und jetzt kommt der David auf die Idee, diese Bundeslade zurückzuholen. Und jetzt passiert was total Interessantes. Auf den ersten Blick siehst du vielleicht nicht, wie revolutionär das ist. Denn wo war die Bundeslade normalerweise drin? In einem Zelt, genau, im sogenannten Allerheiligsten, in der Stiftshütte. Denn Gott hat dem Mose genau gesagt, also mach eine Bundeslade und siebenarmige Leuchter. Und es war ein Heiligtum, das ließ sich rumtragen. Also das war ein zeltförmiges Heiligtum. Und jetzt das Interessante ist, dass David die Bundeslade zurückholt, aber er sie nicht in dieses Zelt stellt. Sondern stattdessen lesen wir in dieser Bibelstelle, im zweiten Buch Samuel, über David. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein in ein Zelt und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Das ist nicht die Stiftshütte, das ist nicht das Teil, das Mose hat herstellen lassen, sondern das ist einfach nur ein Zelt. Wir wissen nicht, wie es aussah, hier steht einfach nur ein Zelt. Und jetzt, wie wurde normalerweise der Gott Israels verehrt an seinem Wohnort? Ganz einfach durch das Darbringen von Opfern. Also es wurden Stiere geschlachtet und das Blut wurde hingesprengt und so weiter. Und jetzt der David tut aber nichts dergleichen. Es ist ein Skandal, es ist eine Revolution. Und er sagt, nee, wir machen das mal ganz anders. Das ist eigentlich unglaublich kühn. Und David sagt folgendes, erste Buch der Chronik, wenn du das aufschlagen willst. Wir springen heute auch ganz viele Bibelstellen, es wird richtig sportlich. Aber die habt ihr auch, also die Referenzen habt ihr auf eurem Skript hier. Wer noch, braucht noch jemand Skript? Okay, Skripte. Die meisten haben eins. Okay. Jetzt, David bestellte für den Dienst vor der Lade des Herrn Leviten, die den Herrn, den Gott Israels, rühmen, loben und preisen sollten. Das ist total interessant. Also, David sagt, ich bringe die Bundeslade des Herrn, aber ich stelle sie nicht in die Umgebung wie früher. Also, dieses Allerheiligste mit dem Opferdienst, sondern ich mache was Neues. Und zwar, ich stelle die Bundeslade in ein ganz einfaches Zelt, Und dann stelle ich Sänger davor und die sollen richtig Musik machen. Und der David sagt zu denen ganz bewusst, ihr sollt den Gott Israels rühmen, loben und preisen. Er bestellt die zum Dienst. Sehr interessante Aussage. Er sagt nicht, du immer mal wieder, wenn du Lust hast, ein Lied zu singen für den Herrn da drin. Und er sagt auch nicht, du, wir machen da Treffen. Und als Verzierung für die Treffen, dass wir die jungen Leute ansprechen und erreichen können, spielen wir ein paar Lieder. Das ist interessant, hier wird von einem Dienst gesprochen und da kommt überhaupt niemand. Er sagt, nein, nein, du gehst in das Zelt rein, hier Gitarre, hier Schlagzeug und euer Job ist es, euer Dienst ist es, für Gott Musik zu machen. Und das ist die Umgebung, wo er sich offensichtlich wohlfühlt. Der David hatte, und das ist eigentlich mein erster ganz wesentlicher Punkt, David hatte eine Offenbarung, hatte, und zwar als erster, hatte eine Einsicht, eine Idee, eine Vision, dass Gott Musik mag. Ja, oder dass Gott liebt Lobpreis. Es ist interessant zu fragen, wie der David da drauf kam, und die Frage werde ich nachher gleich beantworten, aber der David kam drauf, zu sagen, du, das mit den Opfern ist schön und gut, aber ich weiß, wo er sich wirklich wohlfühlt. Das ist wie, wenn du jemanden gut kennst und du lädst ihn ein, dann weißt du, hey, dass du dich wohlfühlst, du brauchst deine Kuscheldecke und du brauchst eine heiße Tasse Tee und du willst es, wenn es nicht so hell ist, mal ein paar Kerzen an und so. Ich kenne, wie du tickst, so ein bisschen. Und David sagt, ich weiß, was er gut findet. Wir brauchen Musik, wir brauchen Sänger und die sollen ihn preisen, das findet er gut. Wie kommt er auf die Idee? Wir haben ja jede Menge Psalmen von David und in den Psalmen von David wird viel über seine Theologie, also das, was er von Gott verstanden hat, deutlich. Und er sagt zum Beispiel dort, er lässt Gott sprechen, das ist ganz witzig. Gott sagt im Psalm 50, hätte ich Hunger, ich bräuchte es dir nicht zu sagen, denn mein ist die Welt und was sie erfüllt. Soll ich dann das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Bring Gott als Opfer den Lob dar und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Ruf mich an am Tag der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren, spricht der Herr. Sehr interessant, weil den Opferdienst, den hat ja Gott eingerichtet, an dem ist nichts Falsches. Aber es ist so wie, als hätte David hinter dem Gesetz den Herzschlag Gottes erahnt und gesagt, du, eigentlich geht's dir im Letzten nicht, naja, du trinkst nicht das Blut von Böcken und Stieren. David hat gesagt, eigentlich ist es nicht der Punkt. Die Opfer sind wichtig und so, aber Gottes Herzensanliegen ist ein anderes. Und David sagt, nee, eigentlich sehnt sich Gott danach, angebetet und verherrlicht zu werden. Ja, Gott sehnt sich eigentlich nach Musik und was nach Lobpreis. Weiter in Vers 23 heißt es dann, wer Opfer des Lobes bringt, der ehrt mich, sagt der Herr. Der Herr sagt, wer Lob opfert, wer als Opfer nicht einen Stier darbringt, sondern ein Lied für mich, der ehrt mich. Sehr interessant und genauso im Psalm 69, ich könnte mehrere Stellen noch bringen, 69, Vers 31, das ist so schön, ich mag das. Loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Dank, denn das wird dem Herrn wohlgefälliger sein als ein Stier, als ein Opferstier mit Hörnern und gespaltener Hufe. Finde ich einfach so nett. Gott sagt, Stiere, nichts gegen Stiere, aber sing Gott ein Lied, das gefällt ihm noch besser. Finde ich sehr, sehr nett. Der David hat eine, wie soll man sagen, eine Vision, hat eine Erkenntnis von der Bedeutung dieses Lobpreises und er setzt das richtig in Tat um. Und zwar, weißt du, wir wissen ja, dass David selbst Lobpreiser ist. Das wissen wir einfach. Wir haben verschiedene Psalmen, wo es auch heißt, morgens bin ich in deinem Haus und singe ihm Lieder am frühen Morgen. Das heißt, David als König hat morgens trotzdem seine Gitarre ausgepackt, hat gesagt, komm, für eine Stunde gehe ich nochmal rein und singe dem Herrn. So ähnlich muss man sich das offensichtlich vorstellen, Psalm 108, Vers 3. Oder er sagt, Psalm 141, mein Gebet steige auf wie ein Abendopfer vor dir. Und dann, was ich sehr witzig, was ich sehr originell und geradezu lustig finde, David hat nicht nur gesagt, so Gott findet es gut, Gott liebt Lobpreis, sondern der wurde richtig aktiv, Lobpreis zu installieren. Eine interessante Vorstellung. Lass uns mal anschauen, was wir im zweiten Buch der Chronik dann noch alles lesen, Kapitel 7, Vers 6. Die Priester taten ihren Dienst und die Leviten spielten die Instrumente für die Lieder des Herrn. König David hatte diese Geräte anfertigen lassen, um den Herrn zu preisen, denn seine Huld währt ewig. Während die Leviten den Lobpreis Davids vortrugen, bliesen die Priester ihnen gegenüber die Trompeten und ganz Israel nahm daran teil. Da wird sehr Interessantes gesagt. Das Erste, was offensichtlich deutlich ist, ist, David baut Instrumente. Und er baut Instrumente, von denen wir vorher noch nirgends hören, dass sie für den Lobpreis Gottes eingerichtet wurden. Er hat gesagt, komm her, wir designen neue Instrumente hier. Hier muss die Musik muss schön sein. Und er baut Instrumente. Und das war offensichtlich kein Chaos, sondern es ist wie eine Liturgie. Das ist wie eine Abfolge. Hier lesen wir, während die Leviten den Lobpreis Davids vortrugen. Das heißt, offensichtlich haben die Psalmen gesungen. Denn es war der Lobpreis Davids, bliesen die Priester ihnen gegenüber die Trompeten. Das war eine Verbindung von instrumentalem Lobpreis und gesprochenen und gesungenen Lobpreis. Und ganz Israel nahm daran teil. Das heißt, die Leviten waren Lobpreisleiter und ganz Israel konnte da mitmachen. Und was ich sehr, 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 sehr erstaunlich finde, ist, dass der David wirklich investiert, um sein Volk, um seine Nation auszurüsten mit Lobpreis. Meine Frage, wie viele Psalmen hat David etwa selber geschrieben? Es sind richtig viele, es ist nicht ein Großteil der Psalmen, aber es sind viele der Psalmen, ich weiß nicht, ein Drittel aller Psalmen oder sowas sind von David. Er hat richtig viele Lobpreislieder geschrieben. David schreibt Lieder. Und wir lesen sogar, dass er diese Lieder, die Leviten ausdrücklich gelehrt hat. Das heißt, er hat gesagt, ich habe ein neues Lied geschrieben und so sollst du singen. Ja? Des Weiteren, und das finde ich sehr lustig, ich habe so eine ganze Ecke Bibelstellen für euch, einfach um zu sehen, der David hat ganz bewusst sein Volk und seine Mitarbeiter trainiert, wie sie Lobpreis machen sollen. Der hat nicht nur gesagt, oh, singt mal, sondern er hat sehr, sehr konkrete Anweisungen gegeben. Gibt Anweisungen. Und wir werden nachher noch sehen, warum. Und zwar, welche Anweisungen hier? Ihr habt die ganzen Bibelreferenzen hier auf eurem Skript auch. Er wies sie an, die Stimme zu erheben mit Freude. Also er hat gesagt, hey, wirklich mit Freude gut die Stimme erheben. Dann weiter, sagt er, soll mit ihren Instrumenten laut musizieren. Das ist interessant, er sagt es laut, komm, blas ordentlich rein. Und dann ging es weiter. Sie haben, er hat die Sänger angeordnet, den Herrn zu erinnern. Ruft euch seine Wunder ins Gedächtnis, erinnert den Herrn. Dann hat er gesagt, sie sollen den Herrn danken. Sie sollen den Herrn preisen. Das ist ganz wichtig. Er sagt nicht nur, singt irgendwas. Er sagt, nein, du sollst dem Herrn danken. Du sollst seine Wunder ins Gedächtnis rufen. Du sollst den Herrn preisen. Du stellst dich dahin und das machst du jetzt mal. Dann sagt er, dass er Psalmen, er hat die Psalmen geschrieben, damit die Sänger diese Psalmen singen. Dann sagt er, sie sollen jubeln, sie sollen jauchzen, voll Freude. Es ist wirklich häufig, wenn du so im charismatischen Lager, wenn Besucher reinkommen, die finden es total eigenartig, ja, das Gejauchze und das alles so übertrieben, so eigenartig. In ein paar Wochen beginnt die WM und kein Mensch findet es komisch, dass wir hupen und dass wir, singen. Dafür, dass jemand einen Ball in das Tor schießt, das ist schön und so. Und wir finden es eigenartig, wenn wir über Gott jubeln. Das ist das urchristlich normalste biblische von der Welt. Da gibt es gar nichts zu entschuldigen daran. Genau, da sind wir beim nächsten Punkt. Es gibt explizit die Anweisung zu klatschen. Ja, manche Leute haben ein bisschen Hemmungen, aber es steht wirklich klatscht in die Hände, steht wiederholt bei David und natürlich auch tatsächlich ruft laut. Also wirklich nicht nur singen, sondern ruft laut. Dann, es wird ausdrücklich aufgefordert in den Psalmen Davids zu Tanz. Also liegt dem einen mehr und dem anderen weniger, aber es ist zutiefst biblisch. Auch zutiefst biblisch ist, hebt die Hände zum Heiligtum. Lass mich ein kurzes Wort dazu sagen. Manchen Leuten liegt das, so das Klatschen und das Extrovertierte und Hände heben. Und andere sagen eher, du, wenn ich mich nicht danach fühle, dann wäre es jetzt auch pharisäisch, so zu tun, als ob. Ja, es passt jetzt gerade nicht, das wäre jetzt nur äußerlich. Das klingt vernünftiger, als es ist. Denn was das eigentlich heißt, ist, dass ich meine Haltung des Lobpreises abhängig mach von meinen Gefühlen. Und es ist nicht so weise, denn deine Gefühle sind wahnsinnig wichtiger Teil deines Lebens, aber sie sollten nicht deine Beziehung zum Herrn leiten. Das ist nicht weise, weil sie so abhängig sind von so vielen Dingen. Ja, von Hunger, von Durst und von Beziehungen. Das ist einfach normal. Deswegen ist es nicht weise, nur da nach meinen Gefühlen zu gehen. Zu sagen, du, ich heb meine Hände und preis den Herrn und ich klatsche, mal egal wie's Wetter ist und egal wie es mir geht, ist eigentlich sehr weise und das hat überhaupt nichts Pharisäisches, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich mich von der Wahrheit und von der geistlichen Realität mehr bestimmen lasse als von meiner Verdauung. So, sehr, sehr plump gesagt mal. Des Weiteren gibt David den Auftrag, niederzufallen, also werft euch nieder, machen wir jetzt auch nicht so ständig, aber ist auch sehr biblisch. Er gibt uns den Auftrag, den Namen des Herrn zu erheben und den Herrn zu suchen. Also David installiert Lobpreis und da gibt es sehr konkrete Anweisungen, wie das auszusehen hat. Was mich auch bewegt ist, dass der David tatsächlich auch Strukturen gibt. Ich kann da jetzt nicht so ins Detail gehen, das ist Gegenstand einer anderen Serie, aber der David hat das total organisiert, ganze kapitelweise in der Schrift, und zwar speziell im ersten Buch der Chronik, Kapitel 16, und dann die Kapitel 37, 38, 39, 40, 41, 42. Entschuldigung, die Verse. Nee, von dem Kapitel 16, die Verse 37 bis 42. Aber dann die Kapitel 23, 24, 25, 26 des ersten Buches der Chronik. Wenn du das liest, kannst du denken, was ist denn das für ein Unsinn? Da steht seitenweise, stehen die Namenslisten von den Sängern, von den Torhütern und den Leviten. Und du denkst, warum steht das drin? Aus einem einfachen Grund. Wenn wir der Meinung wären, dass das, was wir hier im Gebetshaus tun, das Wichtigste von der Welt ist und es muss unbedingt für die Nachwelt erhalten bleiben, dann würden wir unseren Wächterplan kopieren, um zu zeigen, schau mal her, wir hatten einen Plan, wer Tag und Nacht angebetet hat und wann die Lobpreisleiter kamen, dass die immer ein paar Minuten früher da sein mussten, das würden wir kopieren, um für die Nachwelt zu beweisen, das war uns wichtig. Und sowas haben wir hier in der Schrift. Wir haben einen Wächterplan. Wir nennen das im Gebetshaus Wächterplan, das heißt einfach nur die Liste, wer wann betet. Und das steht im Buch der Chronik drin, wann welcher Torhüter und mit seiner Familie und wer auf welchem Instrument und so weiter. Steht in der Bibel. Und warum? Na, weil es wichtig ist, offensichtlich. Weil es offensichtlich von so einer Priorität ist zu erkennen, wow, der hat das Ding ernst genommen, das hat richtig Geld gekostet, die haben das richtig organisiert und so. Und da waren Tag und Nacht Leute da. Und es gab richtig Strukturen und es gibt die Anweisung von David, beständig ohne Unterlass diesen Dienst zu tun. Es steht nicht absolut ausdrücklich drin, ob es 24 Stunden war, aber es ist sehr, sehr naheliegend. Es ist sehr wahrscheinlich, weil es auch immer 12 Schichten gab. Die wurden Mishmeret genannt, die einzelnen Einteilungen. Und es kommt von dem hebräischen Wort Shemor, das heißt Wachen. Also es waren, wie nennt man das? Es waren Wachestunden. Und das macht dann Sinn, wenn du unter anderem auch die Nacht durchwachst. Das heißt, die Annahme, dass in diesem Zelt Davids Tag und Nacht Lobpreis war, ist sehr, sehr, sehr wohl begründet. Jetzt ist die spannende Frage, wie um alles in der Welt kam der David auf die Idee? Das gab es vorher nicht. Stand nicht in der Bibel. Und das Bemerkenswerte ist, dass er über den David gesagt wird, so das erste, was über den David überhaupt gesagt wird, im ersten Buch Samuel, ist, dass er was war? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, damit wird gesagt, er war ein Mann, der dem Herzen Gottes nahe stand, der offensichtlich das Herz Gottes kannte. Das ist schon eine sehr hohe, wie soll man sagen, eine sehr massive Aussage. Es wird über nicht viele Männer in der ganzen Schrift überhaupt gesagt. Und wenn du jetzt nachforschst und dir überlegst, wie kam er drauf, zu wissen, zu ahnen, diesen kreativen Einfall zu haben, die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, in eine Atmosphäre zu stellen, wo Tag und Nacht gesungen wird. Wenn du als Detektiv jetzt eine Spurensuche anstellen würdest, dann kämst du in den Psalmen Davids auf was Interessantes. Ich habe die Psalmen Davids mir angeschaut. Und da gibt es sehr lustige, interessante Aussagen. Zum Beispiel folgende. Im Psalm 5. Psalm 5, ziemlich am Anfang. Und zwar sagt er, der liebe David: Ich aber darf dein Haus betreten, dank deiner großen Güte. Ich werfe mich nieder in Ehrfurcht vor deinen heiligen Tempel. So schön, ne? David darf das Haus betreten. Das einzige Problem ist, da gab es noch keinen Tempel. Denn den Tempel hat erst Salomo gebaut. Sagst du, aha, also hat er jetzt schon im Vorhinein. Jetzt ist interessant, wenn du mal nachschaust im Hebräischen, was hier steht bei Tempel. Es gibt nämlich im Hebräischen ein Wort für den Tempel, der gebaut ist. Den Salomo, der Sohn von David, hat den dann gebaut. Wie heißt das auf Hebräisch? Mikdash, genau, Mikdash, das Heiligtum, Beit Mikdash oder nur Mikdash. Und hier steht aber nicht Mikdash bei Tempel, sondern hier steht Heikol. Und Heikol ist das Wort, das eigentlich Palast bedeutet. Ein König hat klassischerweise einen Palast. Also da, wo der seinen Thron hat, das ist Heikol. Jetzt sagt David, du, ich darf in dein Haus kommen und ich darf in deinen Thronsaal kommen. Er spricht nicht von einem irdischen Tempel. Oh, wovon spricht er dann? Es ist nicht so schwer, denn wir haben eine ganze Reihe von anderen Versen, die deutlich machen, dass David offensichtlich Zugang zu Orten hatte, wo wir vielleicht nicht so viel Zugang hatten. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 16, du zeigst mir den Pfad zum Leben, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner rechten Wonne für alle Zeit. Offensichtlich wusste er, wie es vor dem Angesicht Gottes so aussieht. Wir lesen in Psalm 17, Vers 15. Ich aber will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen, mich satt sehen an deiner Gestalt, wenn ich erwache. David hat gesagt, es geht mir gerade so schlecht, ich muss jetzt endlich mal wieder Gott sehen. Oh wow, du denkst, oh, er sagt das mit sehr viel Zuversicht. Offensichtlich hat er gesagt, nein, ich habe tatsächlich, wie visuell man sich das vorstellt, ist eine andere Frage, aber ich habe wirklich Zugang zu diesem Ort, wo Gott wohnt, auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, Psalm 26, Vers 8, Herr, ich liebe den Ort, wo dein Tempel steht, die Stätte, wo deine Herrlichkeit wohnt. Da gab es noch keinen Tempel. David sagt, aber ich liebe den Ort, ich bin da so gerne. Er war an diesem Ort zu Hause. So schön, ich muss kurz sagen, wie Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, diesen Vers 26, Psalm 26, Vers 8 übersetzt. Du, ich liebe den Haag deines Hauses, den Ort, wo dein Ehrenschein wohnt. Finde ich viel schöner. Ich liebe den Haag deines Hauses, den Ort, wo dein Ehrenschein wohnt. Jetzt, David hatte eine Einsicht und er hatte eine Vision und er hatte eine Erkenntnis über Lobpreis im Himmel. Oder man könnte auch sagen, das Wort Himmel wird hier nirgends verwendet, im Thronsaal Gottes. Das ist meine These und ich werde es euch zeigen. Das Erste, was wir bis jetzt gezeigt haben, ist, dass David offensichtlich Einblick hatte zu dem Ort, wo Gott wohnt, in den himmlischen Palast. Und jetzt kommen seine Schlussfolgerungen. Im Psalm 22, ein Psalm Davids, sagt er, Gott, aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Damit ist nicht gemeint, so Israel preist dich und du wohnst halt ein paar Stockwerke drüber, sondern im Hebräischen bedeutet das hier, du bewohnst den Lobpreis Israel. Damit ist gemeint, Israel, macht das Volk Gottes, macht Lobpreis und das ist der Ort, wo Gott wohnt. Gott wohnt in einer Atmosphäre von Lobpreis. Man könnte auch sagen, Gott bewohnt Lobpreis. Das ist nur dann eine eigenartige Vorstellung, wenn wir uns den Himmel und den Thronsaal Gottes als entfernt vorstellen. Und das ist die natürliche Vorstellung für uns Menschen. Wir stellen uns vor, hier ist die Erde, hier wachsen Äpfel auf den Bäumen, hier muss ich Ölwechsel im Auto machen und so. Und dann, wenn ich sterbe, komme ich vielleicht in den Himmel. Aber nirgends in der Schrift wird dieses Bild untermauert von dieser radikalen Zweiteilung. So, da ist der Himmel irgendwie und hier sind wir. Sondern wirklich, ich könnte es dir von der Schrift her beweisen, wenn wir mehr Zeit hätten. Wo immer die Bibel von diesem Ort spricht, ist es ein Ort, der total nahe ist. Schau mal her, wenn du, mach ein Beispiel, wenn du eine Infrarotkamera jetzt aufhättest, dann würdest du einfach nur andere Ausschnitte aus der Realität sehen, die du sonst nicht sehen kannst. Du müsstest nicht auf einen anderen Planet fliegen, um zu sehen, wie hier, keine Ahnung, Wärme oder irgendwie sowas ist, sondern du würdest das Ding aufsetzen und würdest sagen, ja klar, hier so, hier, habe ich vorher nicht gesehen. Wo immer Leute einen Einblick in den Himmel bekamen, war es genauso. Wir lesen von Johannes auf Patmos, er betet auf einmal und auf einmal war er im Geist. Keine Astralreise, er wird nicht von Engeln geleitet und muss auf einem Ross durch das Firmament reisen und dann werden ihm Türen geöffnet und total weit weg, sondern er sagt, boah, ich war im Geist und da sehe ich Folgendes. Das heißt, die himmlische Realität ist nicht fern. Sie ist lediglich für unsere fleischlichen Augen nicht sichtbar. Das ist aber kein Problem des Himmels, sodass der Himmel nur nebulös ist, sondern das Problem unserer fleischlichen Augen. Die sehen ja nicht mal Radioaktivität. Wie kommen wir auf die Idee, dass der Himmel nicht real sei, nur weil wir ihn nicht sehen können? Das Allermeiste können wir nicht sehen. Du kannst die Demokratie nicht sehen. Du kannst auch die Gefühle eines anderen Menschen nicht unmittelbar sehen. Die Radioaktivität auch nicht, die Gravitation auch nicht. Und trotzdem ist das alles ziemlich real. Also auf jeden Fall, wenn du Erfahrungen damit machst. So, der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Und David kommt zu der Schlussfolgerung, der Lobpreis ist der Ort, wo Gott wohnt. Lass uns weiterschauen, jetzt nicht mehr bei David, sondern ein paar Bücher später, ziemlich am Ende. Es gibt ein Buch der Bibel, das auf privilegierte Weise mehr als alle anderen uns Einblick gewährt in den himmlischen Thronsaal, den Ort, wo Gott wohnt. Und viele von euch haben das wahrscheinlich schon mal gehört und gelesen, Offenbarung des Johannes, kompliziert und so. Aber ich will auf ein Detail besonders hinweisen, das vielleicht nicht sofort sichtbar wird. Im Kapitel 4 bekommt der Apostel Johannes ein Einblick in den Ort, wo Gott wohnt, also den himmlischen Thronsaal. Und ich will euch ein paar Details aufzeigen, was da passiert. Wir lesen hier von 4 Lebewesen. Lebewesen ist einfach ein sehr allgemeiner Ausdruck, weil er sagt, nur hey, das waren Wesen und die waren lebendig, aber keine Ahnung, die sahen echt sehr befremdlich aus, total viele Augen und Flügel und so weiter. Aber jetzt interessant, was die tun, was deren Hauptbeschäftigung ist. Wir lesen in Vers 8 von Kapitel 4, also Offenbarung 4, 8. Und jedes der 4 Lebewesen hatte 6 Flügel, außen, innen voller Augen. Jetzt, sie ruhen nicht bei Tag und bei Nacht. 24,7. Und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war, er ist und er kommt. Das bedeutet, Gott bewohnt Lobpreis und im Himmel herrscht 24,7 Anbetung. 24,7 ist einfach ein neumodischer Ausdruck für rund um die Uhr. Immer geöffnet, nonstop, ohne Unterbrechung.
Im Katechismus bei Radio Horeb ging es heute in einem ersten Teil um die schlichte Einsicht, dass Gott die Musik liebt. Musik, Lobpreis Gottes. Mit Gedanken dazu von Dr. Johannes Hartel aus dem Gebetshaus in Augsburg. Morgen gibt es dazu eine Fortsetzung in einem zweiten Teil. CD und Podcast von dieser Sendung können Sie natürlich wie immer auf den üblichen Wegen erwerben und schauen Sie vor allem auf die Homepage des Gebetshauses Augsburg, gebetshaus.org, gebetshaus.org. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.